Bitte ein Stückchen weitergehen und uns mit dem zweiten und dritten Kapitel des Römerbriefs beschäftigen. Vielleicht ist der ein oder andere ja auch dazu gekommen, die Texte schon vorbereitend zu lesen. Aber ich werde zumindest die wichtigsten Verse aus diesen Kapiteln gleich noch vorlesen. Da möchte ich noch einmal die Folie auflegen, die ich in der ersten Bibelarbeit aufgelegt habe. Und das möchte ich nur zur Erinnerung tun, weil nach der Stunde sind einige auf mich zugekommen und haben gesagt, sie wollen gerne eine Fotokopie hiervon haben, um dann sich Notizen dazu machen zu können oder so eine schöne Gliederung über den Römerbrief zu haben. Und da habe ich mir gedacht, ich frage einmal von hier vorne, ob auch noch andere da sind, die gerne eine Fotokopie haben muss, damit ich nicht immer eine mache und noch eine und noch eine, dass ich dann gleich aufschreiben kann, dann mache ich mehrere davon. Darf ich einmal fragen, ist da noch jemand interessiert, so etwas zu bekommen? Ja, jetzt muss ich mal sehen, dass ich auch richtig zähle hier. Also, wenn ich richtig gezählt habe, müssen das 26 sein. Ich mache einfach ein paar mehr und bringe die dann das nächste Mal mit. Ich habe auch noch andere Folien aufgelegt. Das waren dann allerdings ja nur kurze Zusammenfassungen. Eben, Sie erinnern sich hier eben eine Gliederung mit den wichtigsten Versen, die man fast so auswendig lernen kann, nach den Kapiteln. Was ist da das Wichtigste drin? Oder, ich weiß nicht, hatte ich die Folie gebraucht mit 6 roten Fäden durch den Römerbrief? Hatte ich das gebraucht? Ja, sonst kann man es gar nicht mehr lesen, nicht? Ja, aber ich glaube, da hatten wir keine Zeit mehr dazu gehabt, das zu besprechen. Dann lasse ich das auch. Dann lassen wir das weg. Eine Karte, die haben Sie hier hinten in der Bibel selbst drin. Die brauche ich nicht zu vervielfältigen, aber eben bei dieser Überblick, da werde ich dann daran denken. Ist auch ganz gut, ja. Gut, dann werde ich das einfach auf ein Blatt machen. Ne? Ja, dann wollen wir heute uns mit dem zweiten und dem dritten Kapitel des Römerbriefes beschäftigen. Und den habe ich unter den Titel, unter das Thema gestellt, Tue Recht und scheue niemand. Das ist ja fast so ein geflügeltes Wort. Gefahren für gute Menschen. Ich will erst einmal den Text lesen. Ich werde einige Verse auswählen. Eben Römer 2, 1 bis 24, 3, 21 bis 27. Und die wollen wir dann etwas näher betrachten. Ich fange an. Römer 2, ab Vers 1 bis Vers 24. Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch. Jeder, der da richtet, denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst. Denn du, der du richtest, tust dasselbe. Wir wissen aber, dass Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, die solches tun. Denkst du aber dies, o Mensch, der du richtest, die solches tun und dasselbe verübst, dass du dem Gericht Gottes entfliehen werdest? Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt du nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herz aber häufst du dir selbst Zorn auf den Tag des Zornes und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der einem jeden vergelten wird nach seinen Werken. Denen, die mit Ausdauer in guten Werken Herrlichkeit und Ehre und Unverweslichkeit suchen, ewiges Leben. Denen jedoch, die streitsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, der Ungerechtigkeit aber gehorsam Zorn und Grimm, Drangsal und Angst über die Seele jedes Menschen, der das Böse vollbringt, sowohl dem Juden zuerst als auch des Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Friede jedem, der das Gute wirkt, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn es ist kein Ansehen der Person bei Gott. Denn so viel ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und so viele unter Gesetz gesündigt haben, werden durch Gesetz gerichtet werden. Es sind nämlich nicht die Hörer des Gesetzes gerecht vor Gott, sondern die Täter des Gesetzes werden gerechtfertigt werden. Denn wenn die Nationen, die kein Gesetz haben, von Natur dem Gesetz entsprechend handeln, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz. Sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in jedem Herzen geschrieben ist, in dem ihr Gewissen mitzeugt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. An dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen richtet, nach meinem Evangelium durch Jesus Christus. Wenn du dich aber einen Juden nennst und dich auf das Gesetz stützt und dich Gottes rühmst und den Willen kennst und prüfst, worauf es ankommt, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist und getraust dich, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in Finsternis sind, ein Erzieher der Törichten, ein Lehrer der Unmündigen, dir die Verkörperung der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hat, der du nun einen anderen lehrst, du lehrst dich selbst nicht, der du predigst, man solle nicht stehlen, du stiehlst, der du sagst, man solle nicht Ehe brechen, du begehst Ehebruch, der du Götzenbilder für Greuel hältst, du begehst Tempelraub, der du dich des Gesetzes rühmst, du verunehrst Gott durch deine Übertretungen des Gesetzes, denn der Name Gottes wird eurethalben unter den Nationen gelästert, wie geschrieben steht. Ich lese weiter ab 1. Kapitel 3, Verse 21 bis 27. Kapitel 3, Verse 21 bis 27. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz der Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus, für alle, die da glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist. Ihn hat Gott dargestellt zu einem Gnadenstuhl durch den Glauben an sein Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes. Zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht werde und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Wo bleibt nun der Ruhm? Er ist ausgeschlossen. Durch was für ein Gesetz? Der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So viel aus dem Römerbrief. Jetzt wollen wir uns mit einzelnen Versen etwas tiefer beschäftigen und wir werden überall wieder darauf stoßen, dass dieses Motto, was ich aufgeschrieben habe, Gefahren für gute Menschen, das durchzieht. Normalerweise, wenn wir von Gefahren reden, dann würden wir dabei eher an die Menschen denken, die schlecht leben. Wenn jemand die Gesetze Gottes übertritt oder die Gesetze des Staates übertritt, dann geht es meistens diesen Personen schlecht. Derjenige, der betrogen hat, muss immer aufpassen, dass er nicht irgendwo entdeckt wird und vor Gericht verurteilt wird. So können wir also eher daran denken, Gefahren, jemand, der gut lebt, der ein gutes Leben führt, wo sind Gefahren für diesen Menschen? Aber Paulus weist hier darauf hin, dass gerade diese Menschen, die gut und die vorbildlich leben, in Gefahr leben und zwar Gefahren, nicht, weil sie etwas vollkommen falsch tun, aber weil sie falsche Ziele verfolgen, weil sie vielleicht etwas Gutes und etwas Wichtiges tun, aber das Wichtigste darüber hinaus vergessen, dass sie von falschen Voraussetzungen ausgehen. Beispielsweise ein guter Baumeister, der kann sehr gut sein, er kann eine gute Ausbildung gemacht haben, er kann ganz intelligent sein, er kann den besten Plan haben, aber er hat vielleicht nicht daran gedacht, dass er sein Hochhaus im Moorgebiet bauen will. Da hat er die falschen Voraussetzungen und deshalb kann selbst jemand, der einzig gut in seinem Gebiet ist, kann einen Fehler machen, wenn er die Voraussetzungen nicht beachtet. Oder es kann auch sein, dass eine falsche Art von Gutheit dort gefördert wird. Wenn wir von guten Menschen reden, dann ist die Frage, nun, was ist denn an ihnen gut? Was macht das Gute aus? Gefahren. Ich habe 10 Gefahren aus diesen Versen herausgesucht, 10 Gefahren für gute Menschen. Und heute Morgen werden wahrscheinlich viele gute Menschen hier sein. Ich weiß nicht, wer sich jetzt melden würde, wenn ich fragen würde, wer ist denn ein schlechter Mensch? Vielleicht würden manche von uns sagen, nun, wir sind ja alle Sünder, das haben wir ja gerade gehört aus dem Römerbrief, also melde ich mich. Aber doch die meisten, und ich selbst gehöre auch dazu, ich halte mich nicht eigentlich gar nicht für so schlecht. Das war ein bisschen auch das Problem, als ich zum Glauben gekommen bin, als Jugendlicher, eben aufgewachsen in einer christlichen Familie. Da habe ich ja schon alles kennengelernt, wie man sich so ungefähr zu verhalten hat. Und ich hatte ja so ganz selten mal gestohlen, eben mal ein paar Matchbox-Autos, nicht so von einem anderen Kind mitgehen lassen, aber sehr selten. Und meinen Eltern war ich relativ gehorsam, meine Schwestern habe ich eigentlich auch nicht so sehr geärgert, obwohl die mir hinterher gesagt haben, dass ich das schon getan habe, aber ich habe gemeint, ich hätte es nicht getan. Und als ich zum Glauben gekommen bin, ja, da habe ich nicht plötzlich angefangen, anderen etwas zu stehlen oder jemanden zu schlagen oder sonst etwas. Also da habe ich mich, erst einmal habe ich gedacht, na gut, klar, ich bin sündig vor Gott, aber eigentlich bin ich ja doch ganz gut. Ne? Und ich glaube, so geht es vielen Menschen. Viele Menschen, die dann meinen, dass sie ja Gott gar nicht brauchen. Und die Gefahr Nummer 1, die wir sehen in dem Vers 1 im zweiten Kapitel, das ist die Gefahr, andere zu verurteilen. Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch. Jeder, der da richtet, denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, denn du, der du richtest, tust dasselbe. Hier ist die Gefahr Nummer 1 für gute Menschen. Wir können noch so gut sein, aber wir müssen aufpassen, andere Menschen zu richten. Oftmals ist das ja gerade so, an der Haustür habe ich das des Öfteren erlebt, wo ich mit Menschen ins Gespräch gekommen bin. Die haben mir gesagt, ja, aber mein Nachbar, da müssen Sie mal schauen, zu dem müssen Sie gehen. Mit mir müssen Sie nicht über den Glauben sprechen, denn ich bin ja besser als mein Nachbar. Zwar habe ich da und dort einen kleinen Fehler, aber die anderen, die sind ja noch schlimmer. Also hier warnt uns Paulus davor und sagt, gute Menschen, und an die schreibt er hier, ja, die müssen aufpassen, dass sie nicht über andere Menschen richten, denn ehe sie sich versehen, verurteilen sie sich mit dem Urteil über den anderen selbst. Und dann wird Gott genau nach dem Urteil, was sie über andere gesprochen haben, diese Menschen auch selbst verurteilen. Das haben wir im Vers, jetzt schauen wir einmal in Vers 2 hinein. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, die solches tun. Hier wird das Ganze nochmal bekräftigt und wir haben aus dem ersten Kapitel, dann müsste uns das Wort der Wahrheit ja in Erinnerung geblieben sein, nämlich das, was Gott tut, ist gerecht, das, was Gott tut, ist wahr und wir erinnern uns an die Gegenüberstellung von Torheit, von der Eigensucht der Menschen und der Wahrheit Gottes, die dann die Menschen wiederum für Torheit erklären. Und hier wird gesagt, die Wahrheit Gottes steht an dieser Stelle, dass der Mensch verurteilt wird, wenn er andere um sich herum verurteilen will. Vers 3 und Vers 4. Denkst du aber dies, o Mensch, der du die richtest, die so etwas tun und dasselbe verübst, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst. Und wenn wir den Gedanken noch etwas vertiefen, dann müssen wir uns daran erinnern, dass Jesus, als er die Gebote des Alten Testaments auslegt, ja noch vieles verschärft. Wenn ich also nachschaue, dass doch mein Nachbar, der hat mal etwas in seinem Betrieb mitgehen lassen. Oder wenn wir es etwas unvornehmer sagen, der hat gestohlen. Der hat etwas mitgenommen, was er hier nicht hätte mitnehmen dürfen. Und dann versuche ich das auch zu sagen, versuche ihn vielleicht bei dem Chef, bei dem ich auch arbeite, in ein schlechteres Licht zu rücken, um da etwas Ansehen zu genießen. Aber dann müssen wir darauf achten, was sagt Jesus, wo beginnt die Sünde? Die beginnt eben nicht da, wo eine vollendete Tatsache geschaffen ist, sondern die beginnt schon in dem Wunsch, die beginnt schon im Denken, im Planen, etwas zu tun. Und dann werden wir plötzlich merken, aha, da haben wir vielleicht einen Menschen verurteilt, um uns herum, in unserer Nachbarschaft, in unserer Familie, in unserer Gemeinde, einen Menschen verurteilt und wir sehen, in den Gedanken haben wir dasselbe getan. Und hier sagt Paulus, wenn du das getan hast und wenn du es selbst nur in Gedanken getan hast, wird Gott das verurteilen. Und wir müssen uns hier auch daran erinnern, Paulus spricht hier von den Juden und von den Griechen, aber an wen schreibt er denn? Er schreibt hier nicht an die Ungläubigen, er schreibt hier an die Gemeinde von Rom, an die Christen und will ihnen auch zeigen, in welcher Gefahr sie auch als Christen noch stehen und leben können, durch den Hintergrund, vor dem sie kommen, durch die Prägung, die sie mitbekommen haben, eben auf die eigene Gerechtigkeit zu vertrauen und das können wir auch als Christen machen. Wie gesagt, er spricht einmal über die, die Jesus Christus noch nicht kennen, aber auch über die Gefahr, in der diejenigen stehen, die Christen geworden sind, und jetzt darauf vertrauen, dass sie doch gute Menschen sind und dass Gott gefälligst anzuerkennen hat. Ja, dann verlesen wir aus Vers 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Hier haben wir zwei weitere Gefahren. Gefahr Nummer zwei, die wir hier darin haben, ist, die Gott falsch einzuschätzen. Die Gebote und die Ordnung Gottes falsch einzuschätzen. Denn wenn wir nach unseren Maßstäben vorgehen und selbst für ja ganz gut halten, dann ist die Frage, nach welchen Maßstäben müssten wir denn beurteilt werden? Genügt es, wenn ich mich für ganz gut halte? Oder genügt es denn auch, wenn ich sage, nun, ich verurteile keinen anderen? Das ist ja heute modern. Toleranz nennt man das. Ich lasse jeden das tun, was er gerne will und erwarte, dass mich auch jeder in Ruhe lässt und mich das tun lässt, was ich gerne machen möchte. Da ist aber die Gefahr, dass es nicht darauf ankommt, was ich darüber meine, sondern es kommt darauf an, wie Gott, welches Ziel Gott mit uns als Menschen hat. Darüber hinaus gibt es eine dritte Gefahr, die Gefahr der Illusion. Der Illusion, ich brauche keine Hilfe. Ich komme schon allein zurecht. Und da sehen wir hier darin, ganz am Anfang von Vers 4, oder verachtest du den Reichtum? Das heißt, derjenige, der nur auf sich selbst schaut, der versucht von sich selbst aus ein guter Mensch zu sein, der verachtet eigentlich Gott mit seinem Plan. Es ist nicht nur so, dass wir für uns leben können und nur, wenn wir es unbedingt brauchen, für die Menschen, die in der Gosse sind, für diejenigen, die ganz unten sind, für die ist Gott da. Für die Zöllner und Sünder, da ist Gott da. Nein, sondern hier lesen wir für jeden Menschen. Seine Gütigkeit, seine Geduld, seine Langmut will uns zur Buße leiten, will uns zur Umkehr leiten, will uns ein neues Leben ermöglichen. Dieses Wort Buße ist heute etwas wenig in Gebrauch. Das heißt so viel wie Umkehr, wie Neubesinnung. Jesus will uns ein neues Leben geben. Wir haben es vorhin schon gehört. Jesus will uns aber auch ein neues Denken geben, dass wir andere Maßstäbe in unserem Leben haben, dass wir Dinge in der Welt erkennen, die wir vorher nicht erkannt haben. Mir ging es so, nachdem ich zum Glauben gekommen bin und erst mich gefragt habe, habe ich nun alles richtig gemacht? Weil ich nicht gespürt habe, was ich jetzt verändern sollte. Ich habe erwartet, da muss nun was ganz Besonderes passieren. Weil in der Gemeinde hatte ich des Öfteren gehört, da sind Menschen zum Glauben gekommen, die haben dann angefangen zu weinen und die haben gesagt, nun, es war ein großes Gefühlserlebnis. Ich habe gedacht, jetzt habe ich das nicht, ich habe irgendwas falsch gemacht. Aber ich habe gemerkt, gerade an dieser Stelle, dass Gott mich da zur Buße, zur Umsinnung geführt hat, dass plötzlich in meinem Leben andere Sachen wichtig geworden sind. Vorher, wo die Bibel für mich ein langweiliges Buch gewesen war, da hatte ich Interesse daran und ich habe mir dann von selbst aus dem Regal meiner Eltern eben die Konkordanz und das Bibellexikon herausgenommen, um zu erfahren, was Gott dort alles für mich und für die Welt zu sagen hat. Das war einer der Punkte, wo ich gemerkt habe, aha, da hat Gott etwas in mir verändert, etwas neu gemacht. Und jetzt sehen wir hier den Gegensatz. Da wird gesagt, Gott ist gütig, Gott hat Geduld, Gott ist langmütig mit uns. Und was macht der Mensch dabei? Was beschreibt Paulus, wie der normale Mensch, der gute Mensch reagiert? Der sagt, ich brauche das nicht. Der verachtet eigentlich Gott, der eben langmütig sein will, der jedem Menschen in Güte entgegenkommen will. Lesen wir etwas weiter in Vers 5. Nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zornes und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Und hier haben wir die Gefahr Nummer 4. Die Gefahr Nummer 4 heißt Störrigkeit. Das ist ja auch so, das erinnert uns vielleicht zuerst an ein Pferd oder einen Esel, nicht? Den man irgendwo in eine Richtung hinbringen will und der will partout in eine andere Richtung. Und so ähnlich ist das hier gemeint, schreibt Paulus, mit den guten Menschen. Gott will in seiner Güte den Menschen eine Fülle geben. Gott will uns alles geben, was wir brauchen. Wir sehen ja, verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit, haben wir in Vers 4 gelesen. An diesem Reichtum, der uns ganz ausfüllt, will uns Gott teilhaben lassen. Aber da gibt es nur die, die das verachten. Und dann gibt es die, die störrisch einfach blind weiter in die gleiche Richtung laufen, auch wenn Gott zu ihnen kommt und den Finger in ihr Leben zeigt und sagt, da ist es falsch. Da musst du umkehren, immer wieder. Aber nein, ich weiß es besser, ich gehe da weiter. So habe ich das schon immer gemacht und so werde ich es auch weitermachen. Die Störrigkeit. die dann auch dazu führt, dass wir unbußfertig sind, wenn ich das mal mit einem neueren deutschen Wort, einem Fremdwort gebrauche, heißt das, wir sind nicht mehr korrekturfähig. Das heißt ja so viel wie störrisch zu sein. Wir lesen zwar in der Bibel, aber es betrifft uns nicht mehr. Gott spricht zu uns, aber wir lassen uns an uns abgleiten wie an einem Regenmantel, wo es hinabfließt. Und dann warnt uns Paulus hier, noch ist die Treue Gottes da, noch ist dort die Langmut Gottes da, aber er weist auf den Tag des Zornes hin. Dann, wenn wir einmal vor Gott stehen und uns verantworten müssen für das, was wir getan oder nicht getan haben. In Vers 6 lesen wir, der einem jeden vergelten wird nach seinen Werken, denen, die mit Ausdauer in guten Werken Herrlichkeit und Ehre und Unvergänglichkeit suchen, ewiges Leben. Und nun die anderen in Vers 8, denen jedoch, die von Selbstsucht bestimmt und der Wahrheit ungehorsam sind, der Gerechtigkeit aber Gehorsam, Zorn und Grimm, Bedrängnis und Angst, Vers 9, über die Seele jedes Menschen, der das Böse vollbringt, sowohl des Juden zuerst als auch des Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Friede jedem, der das Gute bewirkt, sowohl dem Juden zuerst als auch den Griechen. Denn es ist kein Ansehen der Person bei Gott. Vers 11. Da haben wir jetzt gleich mehrere Gefahren, die angesprochen werden, gerade Gefahren für gute Menschen. Wenn wir in Vers 7 lesen, dass da Menschen sich bemühen, denen, die mit Ausdauer in guten Werken Herrlichkeit und Ehre und Unvergänglichkeit suchen, ewiges Leben. Hier wird auch von guten Menschen gesprochen. Von guten Menschen aber, die mit Ausdauer, also die auch etwas Geduld dabei haben, die auch einmal etwas Widerstand ertragen können, diejenigen, die dann nicht nur davon reden, was sie Gutes tun, nicht nur innerlich gut denken, sondern die auch gut handeln dabei und die das Ziel der Herrlichkeit, der Ehre Gottes, der Unvergänglichkeit im Blick haben. Gut zu sein, das ist nicht der Maßstab, den Gott an uns anlegt. Wenn schon gut, dann kommt es darauf an, eben was für ein Ziel haben wir dabei. Wir wissen, dass das Wort Sünde mit so viel wie Zielverfehlung zu übersetzen ist. Das heißt, derjenige, der sich mit voller Kraft bemüht, etwas zu erreichen, aber eben in die falsche Richtung oder knapp vorbei, aber nicht darauf schaut, was Gott für ein Ziel gesetzt hat. Und wir haben im ersten Kapitel ja gesehen, dass die Welt, in der Gott uns haben will, die Maßstäbe, die Gott uns gesetzt hat, das ist die Herrlichkeit Gottes, das ist die Ehre Gottes, das ist die Unvergänglichkeit gegen eben die Selbstsucht des Menschen, gegen das, die Vergänglichkeit des Menschen und gegen eben das Irdische, auf das wir hier hinzählen können. Wenn jemand in seinem Gutsein auf die Ziele ausrichtet, die Gott gesetzt hat, dann wird er sich auch dazu stellen und wird das, was er verheißen hat, belohnen. Wir lesen das Ganze ja, das wird nochmal wiederholt, eben in Vers 10, Herrlichkeit, aber und Ehre und Friede jedem, der das Gute wirkt, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Das ist ja nochmal eine Wiederholung, die uns darauf hinweist, dann, wenn wir so leben, wie Gott es uns gelebt hat in Jesus Christus, wie er es uns in seiner Bibel geoffenbart hat, dann belohnt er das. Und diejenigen, die eben das nicht tun, die statt der Ehre Gottes ihre Selbstsucht in den Mittelpunkt stellen, wie wir das in Vers 8 lesen, die nicht bestimmt sind von der Wahrheit, sondern dem Ungehorsam sind, die der Ungerechtigkeit nachstreben, statt der Gerechtigkeit. Wir hatten diese Worte ja auch schon gehabt und hatten uns damit auseinandergesetzt im Kapitel 1. Die werden den Zorn und den Grimm Gottes spüren. Die werden einmal von Gott verurteilt werden. Das finden wir ja auch noch in Vers 9, wo uns darauf hingewiesen wird, eben Angst über die Seele jedes Menschen, der das Böse vollbringt, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Hier werden die Juden und die Griechen, wir könnten sagen, mehr als Typen genommen. Typen, die wir ja auch kennen. Die Juden, das sind diejenigen, die das Alte Testament sehr gut kannten. Die genau wussten, was Gott eigentlich will. Und das sind vielleicht diejenigen, wenn ich das einmal übertrage, die in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen sind. Die, die traditionell zur Kirche dazugehören, die Kirche besuchen, schon lange dabei sind, genau wissen, worum es geht. Und da sagt hier Paulus, für die gilt genau das Gleiche wie für diejenigen, die mit der Kirche gar nichts am Hut haben, die gar nichts von der Bibel wissen, nämlich die Heiden, die nicht die Offenbarung gehabt haben des Alten Testaments. Die werden aber beide gerichtet. Sie werden beide gerichtet, weil Gott in ihr Innerstes hineinspricht und sie wissen, was gut und was böse ist, auch wenn sie das nicht in der Bibel gelesen haben. Aber wir müssen uns hier warnen lassen, auch wenn wir groß geworden sind in einer christlichen Familie und Gemeinde, sind wir deshalb nicht automatisch auf dem richtigen Weg, auch wenn wir uns dann besser fühlen, so wie die Juden sich besser gefühlt haben als die Heiden. Die haben sich überheblich gefühlt. Die haben gedacht, wir sind doch etwas Besseres. Hier wird gesagt, nein, vor Gott gibt es kein Ansehen der Person. Es ist der gleiche Maßstab. Beide werden verurteilt, wenn sie versuchen, aus sich selbst heraus gut zu sein. Wir wollen eben in Vers 10, möchte ich darauf hinweisen, eben wo wir Herrlichkeit, Ehre, Friede, jedem, der das Gute wirkt, sowohl dem Juden als auch dem Griechen, ich hatte den Vers schon vorgelesen, da müssen wir uns vor der Gefahr hüten, eben was wirklich gut ist, das, was die Juden für gut hielten oder das, was Jesus ihnen gepredigt hat. In Vers 11 sehen wir eine weitere Gefahr, denn es ist kein Ansehen der Person bei Gott. Denn unter uns als Menschen, da gibt es ja schon das Ansehen der Person. Und da gibt es vielleicht manchen, der uns dann auf die Schulter klopft und sagt, du bist doch eigentlich ein ganz guter Kerl. Das, was du machst, du lebst doch vorbildlich. Wenn alle so leben würden, dann würde die Welt in Ordnung sein. Und da müssen wir uns auch verhüten. Eine Gefahr für gute Menschen ist, dass sie verführt werden von anderen, sich für besser halten, als sie eigentlich sind und doch bei vor Gott nicht bestehen können. Ich lese Vers 12 und 13. Denn so viele ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und so viele unter Gesetz gesündigt haben, werden durch das Gesetz gerichtet. Also für diejenigen, die das Gesetz kennen, gelten verschärfte Bedingungen. Denn die haben ja mehr Verantwortung. Wir könnten sagen, dem Gott mehr anvertraut hat, wie wir das bei dem Gleichnis der Talente ja kennen von Jesus, dem mehr anvertraut worden ist, der hat auch mehr Verantwortung vor Gott. Derjenige von uns, der die Bibel kennt, hat natürlich mehr Verantwortung als die Prostituierte, die noch nie darin gelesen hat, oder eben der Penner, der irgendwo auf der Bank, der im Park schläft und von der Bibel und von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Wir haben mehr Verantwortung dabei. Vers 13, es sind nämlich nicht die Hörer des Gesetzes gerecht vor Gott, sondern die Täter des Gesetzes werden gerechtfertigt werden. Die neunte Gefahr, nicht nur zu wissen, was richtig ist, ich habe es vorhin schon kurz angedeutet, sondern zu tun, was richtig ist. Nicht nur, wir hatten das vorher gehabt, den anderen vorzuschreiben, sondern selbst zu handeln und hier nicht nur zu wissen, was gut ist, sondern das auch durchzuführen. Vers 14, denn die Nationen, die kein Gesetz haben von Natur, dem Gesetz entsprechend handeln, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz. Die Gefahr Nummer 9 ist eben dabei, ich habe sie auch schon angedeutet, dass wir Gleiches mit Gleichem vergleichen müssen. Dass wir nicht sagen können, wir sind nun besser als der Nachbar, der eben nicht gläubig ist, der nie in der Bibel gelesen hat, der einen ganz anderen Hintergrund hat. Hier sagt Paulus, es wird Gleichen mit Gleichem vergolten. Nicht vergolten, sondern verglichen. Derjenige, der in das Gesetz kennt, der darin groß geworden ist, wird auch mit jemandem verglichen, wird an dem Maßstab gemessen von jemandem, der das Gesetz kennt. Dann werden hier so die Heiden erwähnt in Vers 15. Sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist, indem ihr Gewissen mit Zeugnis gibt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. Hier wird eben gesagt, es kann sich keiner entschuldigen vor Gott, denn jeder hat in seinem Gewissen die Stimme Gottes, die ihm den rechten Weg weist, wenn er oder sie darauf hört. Und dann werden diese Menschen danach gerichtet werden. Das Herz, von dem die Rede ist, in Vers 15, das braucht die Bibel immer dieses Wort, das meint so viel wie die innerste Instanz des Menschen. Da, wo der Verstand, der Wille, das der Antrieb des Handelns heraus. Jesus Christus. Hier müssen wir darauf achten, nicht nur das, was bei uns an der Oberfläche tritt, sondern auch das, was im Verborgenen ist, das, von dem kein Mensch weiß, das ist vor Gott offenbar. Und wenn wir andere Menschen beurteilen, aber auch wenn wir uns selbst vor Gott gerecht sprechen, müssen wir sehen, da, was haben wir im Verborgenen getan. Vers 17, wenn du dich aber einen Juden nennst und dich auf das Gesetz stützt und dich Gottes rühmst und den Willen kennst und prüfst, worauf es ankommt, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist und getraust dich, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in Finsternis sind, ein Erzieher der Törichten, ein Lehrer der Unmündigen, der die Verkörperung der Erkenntnis und die Wahrheit im Gesetz hat, der du nun einen anderen lehrst. Du lehrst dich selbst nicht, du predigst, man solle nicht stehlen und stiehlst, du sagst, man solle nicht Ehe brechen und du brichst die Ehe und so weiter. Der du dich des Gesetzes rühmst, du verunehrst Gott durch die Übertretungen des Gesetzes. Denn der Name Gottes wird euretwegen unter den Nationen gelästert, wie geschrieben steht. Da lesen wir jetzt, was passiert, wenn wir zwar meinen, viel zu wissen, wenn wir uns sogar aufschwingen, den anderen zu zeigen, wo es lang geht, ihnen versuchen, das vorzustellen, aber selbst nicht danach handeln. Und wie gesagt, Paulus spricht hier ja zu Christen, die aus dem Judentum und zu Christen, die aus dem Heidentum gekommen sind. Erst einmal versucht er hier das Vorbildliche zu nennen in Vers 18, dass du prüfst, worauf es ankommt. Hier sind also die Christen, die eben nicht nur ganz alleine ihre eigenen Maßstäbe erforschen, wie wir das in den vorigen Versen gehabt haben, die selbst setzen, das finde ich als gut, das finde ich als falsch, danach lebe ich. Sondern hier, die versuchen zu prüfen, worauf es ankommt. Die versuchen nicht diese Zielverfehlung zu machen, die wir vorher gehabt haben, sondern zu sehen, was will Gott wirklich. Und dann lehren sie die anderen und sagen den anderen auch, was Gott wirklich will. Aber sie tun es selbst nicht. Dann sind hier ja verschiedene Beispiele, die jedem sofort auffallen, da sagen wir, das ist doch unmöglich. Eben der Leiter der Blinden, wir erinnern uns daran, wo Jesus den Pharisäern vorwirft, sie sind selbst blind und wollen Blinde leiten. Und darauf beruft sich ja Paulus hier auch und sagt, ihr wollt Leiter der Blinden sein, ihr wollt ein Licht derer sein, die in der Finsternis sind, aber wo leuchtet ihr denn? Seht ihr denn tatsächlich, wo es lang geht? Denn wie sieht euer Leben aus? Es ist das Erschreckende, was Paulus hier anspricht, dass es sogar dazu kommen kann, dass wir als Christen ein Vorbild sind, den Menschen sagen, was sie tun und lassen sollten, aber dass wir selbst nicht so handeln und deshalb andere Menschen um uns herum Gott verspotten und sagen, nun, wenn das Christen sind, dann will ich mit dem Glauben aber nichts zu tun haben. Das ist das, was die Juden als Gefahr gehabt haben in dieser Zeit und weshalb dann ja Paulus auch zu den Heiden gegangen ist, warum Jesus zu den Heiden gegangen ist. Die Juden haben es abgelehnt, sie wollten nichts damit zu tun haben. Die Juden sollten ja eigentlich in die Völker gehen. Sie sollten Gott groß machen, ein Vorbild sein für die Nationen. Und sie haben versagt. Und jetzt ist es an uns als Christen, ein Vorbild zu sein. Und ich hoffe, dass es nicht so ist, dass Menschen sich von Gott abwenden, über Gott lachen, Gott verspotten, nicht um Gottes Willen, nicht weil sie nicht glauben wollen, sondern weil sie uns sehen und denken, wenn das Christen sind, wenn so das Christsein aussieht, wenn sich darin die Kraft Gottes zeigt, dann will ich kein Christ sein. Und das ist das, vor dem Paulus hier warnt. Eben gerade eine Gefahr der Menschen, die meinen, gut zu sein aus sich heraus und die von außen beurteilt werden, von Gott jetzt, wo es doch nicht den richtigen Weg geht. Ich überschlage einige Verse und will dann aus dem kommenden Kapitel aus Kapitel 4, den Vers 5 lesen. Wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit erweist, Kapitel 3, Vers 5, wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit erweist, was wollen wir sagen? Ist Gott etwa ungerecht, wenn er Zorn auferlegt? Ich rede nach Menschenweise. Das sei ferne. Wie könnte sonst Gott die Welt richten? Hier, da ist der Punkt, an dem das Ganze umbricht. Erstmal hat Paulus jetzt gezeigt, was ist bei den Menschen, die aus eigener Kraft gut sein wollen. Was ist bei den Menschen, die auf ihr Gutsein, auf ihre eigenen Maßstäbe, wir haben die verschiedenen Gefahren gesehen, gut sein wollen? Und da kommt er dann schließlich dazu, das geht nicht. Wir werden vor Gott verurteilt werden, weil wir nicht dem Maßstab Gottes entsprechen können, so sehr wir uns auch bemühen. Und hier kommt er dann dazu, da könnte man dann ja sagen, nein, na gut, wenn das nicht klappt, dann leben wir doch einfach in den Tag hinein. Dann kümmern wir uns nicht mehr um die Gebote Gottes. Dann leben wir, wie es uns gefällt. Wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit erweist, ja, wo soll das dann heißen, umso mehr wir sündigen, umso besser kann sich ja die Gnade Gottes erweisen, umso mehr können wir die Gerechtigkeit Gottes, nämlich aus Glauben, aus Vergebung, ohne Taten erfahren. Und da sagt Paulus, nein, 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 so ist das nicht. Denn wir sind verantwortlich für das, was wir tun. Und wir sollen das trotzdem nicht tun. Aber das Leben in der Gerechtigkeit ist nicht der Weg, um vor Gott anerkannt zu werden. Das ist das, worauf Paulus im Römerbrief immer wieder hinweisen will. Er will sagen, es ist gut, gute Taten zu tun. Es ist gut, nach dem Willen Gottes im Alten und Neuen Testament zu fragen und sich bemühen, das zu tun. Aber umso sehr wir uns bemühen, es wird nie der Weg sein, dass wir dadurch vor Gott gerechtfertigt werden. Wir werden nie dem Maßstab Gottes entsprechen können. Wir wollen einen kurzen Blick nur noch auf die andere Seite werfen, eben Vers 21 bis 27 aus dem dritten Kapitel. Ich will nur wenige Gedanken dazu weitergeben. Vers 21, jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten, Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, sie haben alle gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung in Christus Jesus. Denn ihn hat Gott hingestellt als einen Sühnenort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes zum Erweis seiner Gerechtigkeit, die der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den Rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Wo bleibt nun der Ruhm? Er ist ausgeschlossen. Durch was für ein Gesetz? Der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Und da kommt Paulus zu seinem Schluss. Hier zeigt er nämlich die andere Seite. Der Menschen, die nach dem Gesetz leben wollen, die auch sich selbst unter das Urteil des Gesetzes stellen. Dann sagt Gott, gut, wenn du das willst, dann wirst du nach dem Gesetz beurteilt. Aber Paulus sagt hier eben auch, jeder, der nach dem Gesetz beurteilt wird, wird verurteilt, auch wenn er noch so viel Gutes getan hat. Wenn Sie mit dem Auto hierher gefahren sind und haben eine Geschwindigkeitsüberschreitung gemacht und sind geblitzt worden und dann sagen Sie, nein, also ich bezahle nicht, das Gebot interessiert mich gar nicht, dann werden Sie irgendwann mal vor Gericht vorgeladen. Und dann sagen Sie dem Richter, ich bin doch ein guter Mensch. Ich war gerade unterwegs und wollte für meine kranke Nachbarin einkaufen. Und jeden Tag, besuche ich meine Enkelkinder und erzähle ihnen Geschichten aus der Bibel und ich spende so und so viel Geld jedes Jahr. Was wird der Richter sagen? Wird er dann sagen, oh, Sie sind ein so guter Mensch, wir vergessen die Strafe, die Sie da gemacht haben. Nein, das wird er nicht sagen, sondern er wird gesagt, das ist ja schön, dass Sie ein so guter Mensch sind, aber da sind Sie zu schnell gefahren, da müssen Sie bezahlen. Und genauso ist das auch bei Gott. Denn dann sagt Gott, wenn ihr nach dem Gesetz beurteilt werden wollt, dann sagt Gott, das ist gut und das ist gut und das ist gut. Ja, aber was ist mit den Fehlern? Was ist mit dem, was wir falsch gemacht haben? Da werden wir verurteilt. Und dann haben wir zwar Gutes getan, aber wir werden bestraft für das, was wir Falsches getan haben. Und dann sagt Paulus hier, jeder wird verurteilt. Es gibt keinen Menschen, der nie in seinem Leben etwas falsch getan hat. Das heißt, wenn wir auf das Pferd des Gesetzes setzen, wenn wir sagen, wir schaffen es schon gut zu sein, Gott muss uns schließlich anerkennen, wir erarbeiten uns den Himmel, dann müssen wir hier darauf hören, es kommt nicht darauf an, wie viel Gutes wir tun, sondern es kommt darauf an, wo ist die Zielverfehlung, waren wir Gott nicht gehorsam? Und da sagt Paulus, jeder Mensch ist dann vor Gott verurteilt. Kein Mensch kann von sich aus zu Gott kommen. Aber es gibt dann das Gesetz des Glaubens, das wir eben in Vers 27, von dem wir in Vers 27 gelesen haben. Und da sehen wir, zu Gott können wir kommen. Wir können an der Gerechtigkeit Gottes teilnehmen, wie uns Vers 22 sagt. Wir können die Herrlichkeit Gottes erlangen. ein riesiger Preis. Wir hatten ja schon davon gesprochen, was diese Herrlichkeit Gottes meint. Nicht nur, dass es uns gut geht, dass wir die Fülle haben, dass wir alles haben, was wir brauchen, dass wir, wenn wir bei Gott sein werden. Und werden umsonst gerechtfertigt. Das ist ein Geschenk. Das ist eben genau das, was die Gnade ausmacht. Wir werden losgelöst. Erlösung. Das ist ja ein Wort, an das wir uns vielfach gewöhnt haben. Da müssen wir mal ganz genau drauf hören. Erlösung heißt ja losgelöst. Losgelöst von den Zwängen, an denen wir uns selbst festgemacht haben. Losgelöst von der Sünde, mit der wir uns umgeben haben. Und dann sehen wir, können wir durch die Nachsicht Gottes, die Langmut Gottes, die Errettung erfahren nach dem Gesetz des Glaubens. Gesetz des Gesetzes, das Gesetz, die Gesetzeswerke und das Gesetz des Glaubens stehen sich hier gegenüber. Wir haben die Gefahren gesehen der Menschen, die gut sind. Gefahren für gute Menschen haben wir kennengelernt. Ich zähle sie noch einmal auf. Das war die Gefahr, die anderen zu verurteilen. Das war die nächste Gefahr, der Irrtum, Gott falsch einzuschätzen, dass wir nur relative Gerechtigkeit und nicht Gerechtigkeit Gottes vor Augen haben. Die Gefahr der Illusion, dass wir Gott verachten und verspotten, weil wir meinen, es schon selbst zu schaffen. Die Gefahr, nicht korrekturfähig, sondern störrisch zu sein. Die Gefahr der Selbstüberschätzung, Gott wird schon auf meinen Willen eingehen. Die Gefahr der Zielverfehlung, dass wir uns nicht nach der Herrlichkeit Gottes ausrichten, sondern selbst etwas aufbauen, was wir für gut und für richtig ansehen. Dann haben wir die Gefahr gehabt, dass wir nicht danach fragen, was in dem Blickwinkel Gottes gut ist, dass wir auch nicht danach ausrichten sollen, von der Meinung anderer Menschen abhängig zu sein, die uns für gut einschätzen. Und die letzten beiden Gefahren, die wir gesehen haben, war nicht uns mit den schlechten Menschen um uns herum zu vergleichen, sondern zu sehen, für uns gilt ein anderer Maßstab als für denjenigen, der Gottes Wort nicht kennt. Die letzte Gefahr ist die Gefahr, das Gewissen zu beschwichtigen, wenn das Gewissen uns darauf aufmerksam macht, dass wir falsch gehandelt haben. Aber lasst uns nicht darauf sehen, selbst vor Gott gerecht zu werden, sondern uns nach dem Gesetz des Glaubens auszurichten und die Langmut Gottes nicht auszunutzen, sondern darauf einzugehen und die Gnade Gottes anzunehmen. Wir beten zusammen.